Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen beim Telestammtisch, den einzigen Filmpodcast mit Seepferdchenabzeichen. Ich bin Stu und ich muss gleich sagen, ich bin ein bisschen sauer auf Sebastian die Krabbe, denn der hat ja einst in Ariel gesungen, unter dem Meer soll es ja so toll sein. Und dank dem Film Last Breath habe ich jetzt herausgefunden, unter dem Meer ist es gar nicht so toll. Es ist düster, es gibt keine Luft, es ist voll aggro, es ist lebensgefährlich und deswegen muss ich sagen, Disney, das habt ihr versaut, ihr habt mich belogen, das nehme ich euch krumm. Mal gucken, wie meine Mitpodcaster das heute sehen. Hallo Britt-Marie und hallo Kathi.
Hi, ich find's gut, dass das einzige in Ariel, was dich stört, ist die Darstellung der Unterwasserwelt und nicht die singende Krabbe, die du unrealistisch findest oder so.
Was ist einer singenden Krabbe unrealistisch? Du singst doch auch.
Okay, gut.
Also... Ja, wir drei haben uns zusammengetroffen heute, um das Survival-Drama, möchte ich es nennen, Last Breath zu besprechen, das auf einer wahren Begebenheit basiert. Der Film startet am 8. Mai in den deutschen Kinos. Und Kathi, kannst du uns eben kurz mal verraten, worum geht es denn in dem Film?
Ja, gerne. Also, wie schon gesagt, der Film beruht auf wahren Begebenheiten und handelt von einer Crew von Tiefseetauchern, die irgendwo vor der schottischen Küste, glaube ich, Kabel, also Unterwasserkabel reparieren und dafür halt Tauchgänge unternehmen und sich zuerst auch tagelang in so Druckkammern oder so begeben müssen und dann eben ihre Tauchgänge machen. Und auf einem von diesen Tauchgängen kommt es zu Problemen im Schiff und einer bleibt unten hängen und kommt nicht mehr rauf in die Kapsel und ja, muss dann da unten halt irgendwie überleben.
Vielen Dank. Du hast schon gesagt, wahre Begebenheit. Es gab sogar schon mal eine Dokumentation, die im Original zumindest auch Last Breath heißt. Ich habe geguckt, diese Dokumentation gibt es jetzt, Stand, wo wir das aufnehmen, im April, nirgendwo in Deutschland zu streamen. Aber ich glaube, ich wäre schon neugierig, mir die anzugucken. Vor allem auch deswegen, weil der Regisseur Alex Parkinson jetzt auch eben den Spielfilm inszeniert hat und damit seine Spielfilmtaufe abgegeben hat. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bin jemand, ich halte Höhen nicht besonders gut aus. Und allein die Vorstellung, tauchen zu gehen, also zu wissen, ich bin jetzt unter Wasser und mich hält quasi nur so ein Schlauch am Atmen, macht mich auch wahnsinnig. Also für mich wäre Tauchen nichts. Britt-Marie, wie geht es dir? Stehst du auf Tauchen oder sagst du auch so, tauchen, geh mir weg damit?
Na, also alles, was ganz, ganz tief und ganz dunkel und kalt und lebensfremd ist sozusagen, ist immer schrecklich. Sehr schön fand ich ja auch, dass offensichtlich in dem Jargon der Taucher, der Schlauch, an dem sie dranhängen, das ist also sowohl der, über den die Luft läuft, als auch der, wo man dranhängt, damit man nicht irgendwo im weiten, tiefen, dunklen Meer verloren geht, ein billige Cord genannt wird. Also, wie heißt beim Baby?
Nabelschnur,
genau. Ja. Und ich dachte noch so, das fand ich einen wirklich sehr passenden Begriff, weil das, glaube ich, alles aussagt. Ohne die Nabelschnur bist du halt verloren, ja. Und das war bei denen genauso. Also ich fand das sehr, gruselig ist das falsche Wort. Wie sagt man? Ich fand es eine beängstigende Umgebung. Das war auch das, was mich an dem Film tatsächlich, muss ich dir sagen, gereizt hat. Es mal was anderes ist. Es ist nicht der Weltraum, es ist nicht irgendwie tief im Bergwerk oder in der Höhle oder sonst irgendwas. Ich finde, es gibt ganz, ganz wenig eigentlich so große Actionfilme, so diese typischen Hollywood-Blockbuster-Filme, die unter Wasser spielen, also jetzt so in dieser Art und Weise.
Und wenn, ist es meistens irgendein High-BCD-Movie, wo dann irgendwo aus den Tiefen der Meere irgendwelche Seven-Headed Sharks kommen, die dann die Menschheit auffressen wollen oder so.
Ja. Ja, also das können wir, glaube ich, verraten, ohne groß zu spoilern. Das hier ist ein realistischer Film. Erwartet bitte jetzt nicht, dass da unten Aliens, mutierte Haie oder Gandalf hocken. Ja, das ist wirklich ein realistischer Film, der wieder auf wahren Begebenheiten basiert. Kathi, ich habe Britt-Marie gefragt, also muss ich auch dich natürlich fragen, würdest du tauchen gehen?
Also ich weiß nicht, ob ich so... Also ich weiß, ich würde es gerne mal probieren, glaube ich, ja. Und also so Schnorcheln und so könnte ich mir schon eher vorstellen, aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich was für mich ist. Aber probieren würde ich es gerne auf jeden Fall mal. Ich glaube, das sieht man schon schöne Dinge, wenn man nicht gerade von Haien davon schwimmen muss. Aber ja, ich habe es noch nie gemacht, deswegen kann ich es nicht genau sagen.
Also geschnorchelt bin ich auch schon, aber das ist ja jetzt nicht tief. Also ja, wenn du von Tauchen redest, dann denke ich wirklich so an richtig tief oder so. Ich habe letztens eine Doku über Orcas gesehen, wo es auch darum ging, dass man mit den Orcas taucht. Und ich dachte so, das ist auch nicht so wahnsinnig tief, aber das würde mir schon reichen, da wäre ich schon raus. Ja, das war so, okay, nein, danke. Es ist halt echt eine lebensfeindliche Welt für Menschen. Und wenn wir uns halt in so lebensfeindliche Welten reinbegeben, aus was Gründen auch immer, dann ist das immer was, wo man sehr schön eine spannende Geschichte draus drehen kann, für zum Beispiel wie so einem Film.
Ja. Ich sagte ja bereits, der Regisseur hat bereits eine Dokumentation gedreht und kommt auch wirklich aus dem Bereich Dokumentarfilm. Und ich finde, das merkt man Last Breath deutlich an, hauptsächlich an zwei Merkmalen. Das erste Merkmal ist, dass der Film sehr viel Zeit darauf aufwendet, uns zu Publikum klarzumachen, was machen die da eigentlich? Was ist die Vorbereitung? Warum bereiten sie sich vor? Und das ist relativ, es wird relativ nüchtern erzählt, aber ich, der natürlich damit keinen Kontakt hat mit dieser Arbeit der Tiefseetaucher, fand das alles dann doch faszinierend genug, dass mich gerade so das erste Drittel wirklich gepackt hat. Kathi, was ist dabei bei dir?
Ja, also ich muss sagen, ich hatte in der Sneak gesehen. Das heißt, ich hatte so gar keine Erwartungen an irgendwas und ich wusste nicht mal, was da läuft. Und am Anfang war ich auch so, ja, keine Ahnung, ich mir den jetzt komplett geben, aber wie du schon gemeint, der hat mich dann irgendwie auf eine ganz seltsame Art, hatte mich fasziniert und ich war echt dann investiert in die Charaktere und auch in ihren Job und in was sie da machen und fand das da schon ganz cool und diese ganze Welle ist halt, es ist mir halt auch völlig fremd natürlich, weil ich gehe nicht tagtäglich irgendwie vor der schottischen Küste tauchen und weiß da Kabel aus. Das heißt, das ist schon interessant zu sehen, wie die arbeiten und was die für Vorbereitungen treffen und wie es denen dabei geht, weil das ist, glaube ich, schon sehr, sehr nicht nur körperlich, sondern auch physisch ein sehr anstrengender Job. Psychisch, physisch ist körperlich. Gut, Kathi.
Brett-Marie, hat sich auch reingezogen, der Anfang?
Ja, ich fand das tatsächlich auch ein Aspekt, der sehr spannend war, weil ich darüber halt gar nichts weiß. Also wie lange müssen die diese Druckkammern vorher und so weiter und so fort. Was ich auch ganz interessant fand, war, weil man sich darüber ja gar nicht so richtig Gedanken macht. Eigentlich, ja, es ist natürlich moderne Technik mit dem Spiel, klar. Die haben ein Schiff oben und die haben Kommunikation und all diese Geschichten. Das ist schon alles neu, also neue Technik. Aber eigentlich laufen die da halt in so richtig schweren Taucheranzügen rum, so wie irgendwie im 17. Jahrhundert, wo die noch so mit so diesen richtig schweren Messinganzügen, wo man sich kaum bewegen konnte, irgendwie unter Wasser gelassen worden sind. Und man sieht das und denkt sich, okay, wow, hat sich da in den letzten 300 Jahren einfach nichts verändert, außer die Tatsache, dass du jetzt eben ein Mikrofon mit eingebaut hast. Und sowas finde ich auch sehr spannend, weil er offensichtlich in so großen Tiefen mit dem hohen Druck und eben der Dunkelheit und der Kälte und alles, was da eben mit reinspielt, es bisher noch keine bessere Lösung gegeben hat.
Ja, ich finde auch, also es gibt ja auch diese, keine Ahnung, diese Bilder, die man immer gesehen hat von diesen Taucherglocken, die mir ganz früher irgendwie am Grund runter ist. Und irgendwie hat das auch diese Glocke oder dieses Ding, was sie dann vom Schiff runterhängen, wo dann die Leute drin sitzen, schaut auch irgendwie danach aus. Also ich weiß, was du meinst mit diesem, es schaut alles aus, wie man es irgendwie in Zeichnungen mal gesehen hat, wie sie früher mal am Grund des Meeres kommen sind.
Mhm, genau. Es hat auch ein bisschen was, also das ist das eine, dieses Mittelalter-Feeling irgendwie, wo man halt hier so steht und denkt sich, wow, da ist also in den letzten 400 Jahren eigentlich nicht viel mehr passiert, was so die technische Entwicklung angeht, so die Grundentwicklung. Plus, es hat auch ein bisschen so ein Jules Verne-Feeling, finde ich. Also es erinnerte mich teilweise, ich weiß, es ist schon sehr realistisch, und aber wenn man diese Taucheranzüge sieht, es hat schon so ein bisschen was von, ich weiß nicht, irgendwie 20.000 Meilen unter dem Meer oder so ganz leicht.
Ja. Der zweite Grund, warum ich finde, man merkt, dass der Regisseur aus dem Dokumentarfilm kommt, ist, wie er inszeniert. Der Film ist durchzogen von so einer Reihe von Aufnahmen von Überwachungskamera, weil wir sind ja nicht auf dem Grund des Meeres und haben da auch wirklich diese, ich nenne es mal POV-Shots, die auch teilweise an so Found-Footage-Horrorfilme erinnern, sondern wir sehen auch ganz viele Überwachungskamera-Aufnahmen, zum Beispiel vom Schiff, wo Cliff Curtis, den man unter anderem aus den Avatar-Filmen kennt, halt eben als Captain agiert. Und das, finde ich, verleiht dem Film nochmal so eine extra Portion Authentizität. Oder hat euch das eher gestört? Wie siehst du das, Britt-Marie?
Nein, das, du hast recht. Es gibt so ein bisschen so dieses in Anführungszeichen realistische Feeling. Hm. Also hier und da hätte ich mir vielleicht ein bisschen weniger, ich sag mal, grainy, schwarz-weiß Footage gewünscht. Aber grundsätzlich hat das zu der Gesamtstimmung des Films beigetragen.
Ja, ich finde auch mit diesen Überwachungskameras, die sind diese, also es sind immer so drei Leute in so einem Pod, in so einer Druckkammer halt. Und das ist schon sehr beengend alles, wenn man da so sieht, wie auf was für einem Raum die da leben zu dritt dann und wie sie sich da irgendwie fertig machen für die Tauchgänge und kaum Platz und alles steril und alles irgendwie trostlos.
Ja. Ich muss aber auch sagen, der Film hatte für mich eine der, ich möchte sagen, atmosphärisch gruseligsten Szenen des bisherigen Kinojahres zu bieten. Nämlich die Szene, wenn Chris, gespielt von Finn Cole, halt alleine in dieser Finsternis des Meer, auf dem Meeresboden steht und hat so diese rote Taucherfackel, die so leicht rot schimmernd leuchtet und du siehst das Feuer, da geht langsam aus, obwohl ist ja kein richtiges Feuer, aber ich bin kein Fachmann, wie das jetzt heißt. Aber man merkt so, alles ist so rötlich und schwarz und es wird immer weniger und du weißt, wenn diese Fackel ausgeht, ist er halt alleine in purer Finsternis. Er hat kaum noch Atemnot, er ist komplett allein und das war für mich wirklich so eine Szene, wo ich dachte, oh Gott, das ist für mich ein Beweis, ich werde nie tauchen gehen oder schnorcheln, scheiß drauf. Mich kriegt keiner ins Wasser, mir reicht die Dusche.
Ja, aber ich finde generell diese ganze Film, also von der Szene und es gibt dann ja auch Rettungsversuche und dann keimt immer so Hoffnung auf, weil man muss ja sagen, erst dann, also ihm geht die Luft aus und eigentlich ist es dann irgendwann so, ja gut, er muss halt tot sein, weil niemand kann so lange ohne Luft überleben. Und dann kriegen sie tatsächlich den Roboter runter, aber dann hat er sich mit so Karabinern an dieses Konstrukt dort gehängt und nicht davon treibt. Das heißt, der Roboter kriegt ihn nicht weg. Und dann hat man immer diese Hoffnungsschimmer, so, oh Gott, sie retten ihn doch. Und dann gibt es das nächste Hindernis. Und es wird immer trostlos. Es wird immer, man sieht auch den Leuten immer an, dass sie halt nicht mehr daran glauben, dass er noch lebt und dass sie immer verzweifelter werden. Und es eigentlich auch, sie sagen sie irgendwann auch so eine Art so, ja, es ist keine Rettungsmission, sondern eine Bergungsmission jetzt im Endeffekt. Hm. Weil, wie soll er das bis jetzt überlebt haben?
Ich fand dann aber auch interessant, also das sind alles so die Dinge, wo ich immer sage so, wir sind im fucking 21. Jahrhundert, wieso können wir nicht wendigere Tauchanzüge haben, wo man sich besser mit bewegen kann? Wieso haben wir nicht irgendwie mehr als nur 20 Minuten extra Luft, wenn was passieren sollte? Also alle so diese Geschichten, wo man sich denkt, das müsste doch eigentlich irgendwie machbar sein. Und dann stellt man eben fest, nein, es ist eben nicht, weil diese Welt so lebensfeindlich ist für uns als Menschen, dass ich muss es wiederholen, was ist so dieses, das hat mich so fasziniert einfach, dass wir, also weil, warum springen wir da unten rum? Ja, ich meine, ja, Kabel, toll. Und wir wissen alle, das ist super wichtig. Und darüber läuft ja im Grunde alles. Das sind ja auch quasi Adern, die über die ganze Welt laufen. Aber irgendwie ist es doch immer noch so gefährlich und so anders und so viele Hürden, die man da überwinden muss als so Tiefseetaucher, dass da offensichtlich man bisher noch nicht weiter gekommen ist. Und das macht natürlich auch das Risiko und die Gefahr, die sich diese Leute aussetzen, entsprechend hoch. Und ich denke mal, die werden wahrscheinlich entsprechend auch bezahlt werden. Also ich vermute mal, es ist so ein bisschen wie mit Mitarbeitern auf einer Ölplattform oder so. So stelle ich mir das zumindest ein bisschen vor.
Ja, das sind Leute, die so auf Strommasten oder so klettern.
Ja, oder so, genau sowas. Also ich glaube,
oder Podcaster am Kielestammtisch.
Vielleicht oder kriegen das sie genau. Wahrscheinlich kriegen sie zu wenig für das, was sie da eigentlich machen. Aber, und es müssen, glaube ich, auch ganz bestimmte Typen sein. Also ich will jetzt nicht sagen Haudegen, aber du hast ja schon gesagt, oder ihr habt schon gesagt, dass du da mental auch eine gewisse Stärke an den Tag legen musst, weil nicht jeder kann einfach auch so eine Tiefe und so eine Dunkelheit aushalten. Ja. Also alleine die Erkenntnis, dass man da eigentlich völlig alleine ist und wenn jetzt wirklich was passiert, wenn ein Kabel reißt oder sonst irgendwas, du bist dann eigentlich verloren. Ja.
Ja. Ich weiß nicht, wie viel ihr spoilern wollt, aber du meinst, das muss ein gewisser Schlag Mensch sein, ich habe leider ans Ende denkt, dass, also egal, es ist eine wahre Geschichte, ist ja egal. Also er überlebt es obviously und dann am Schluss erfährt man ja, dass irgendwie 3 Monate danach oder so wieder seinen nächsten Tauchgang gemacht hat.
3 Wochen sogar
noch. 3 Wochen danach, ja, noch besser. Das heißt, es muss ein bestimmter Schlag Mensch sein, der dann sagt, ich war 30 Minuten ohne Sauerstoff und bin so knapp dem Tod entkommen. 3 Wochen später mache ich das nochmal.
Ich frage mich halt immer, wie viel da das Geld quasi auch antreibt, weil die müssen ja auch irgendwie für ihre Familie irgendwie was zu essen verdienen. Auf der anderen Seite ich finde es auch so faszinierend. Ich habe ja schon gesagt, es ist einfach ein Raum, mit dem ich mich nicht so auskenne, den man auch jetzt im Fernsehen oder im Kino nicht so häufig gesehen hat. Wenn wir jetzt hier eine Geschichte hätten oder eine ähnliche Geschichte, die im Weltraum spielen würde, dann wären alle, oh mein Gott, was für ein Held, der traut sich was, da draußen alleine im All und so. Also so Astronauten werden gefeiert ohne Ende und so Tiefseetaucher, weißt du, da hustet man vielleicht mal kurz und sagt, okay, super, ja. Also und dabei ist, glaube ich, das Risiko wahrscheinlich sogar noch höher beim Tiefseetaucher als beim Astronauten. Ich würde behaupten, Astronauten haben mehr Forschung drinstecken in ihrem ganzen Kram als jetzt so ein Tiefseetaucher.
Ja,
also
ich glaube,
das ist hochspannend.
Ich glaube, das ist die Faszination. Ich glaube, der einzige oder der größte Unterschied ist, dass wenn Astronauten in den Weltraum fliegen, dass sie das mit einer Rakete machen und dass das, glaube ich, Menschen mehr fasziniert, wenn das so ein Metallklops einfach in die Höhe startet und da viel Feuer rauskommt. Und das einfach, glaube ich, spektakulärer ausschaut und gefährlicher, als wenn man da so einen Metallkegel runterlässt irgendwo.
Ja, und es ist ja noch so viel Welt unter Wasser unerforscht. Also es gibt ja noch so viel, was wir eben nicht wissen, was eben unter Wasser ist, weil es für uns nicht so einfach zugänglich ist. Und dazu gehört auch eben diese Geschichte. Ja,
ja, absolut. Ich finde der Wasserwelt eigentlich auch absolut spannend. Und ich meine, das ist schon kurz angesprochen, aber ich finde, es hat auch irgendwie was von einem Sci-Fi-Film. Also dieses ganze Setting, ja. Und dieses ganze, dass du da unten alleine bist, alles ist dunkel. Es ist niemand, Kommunikation ist abgeschnitten, du musst irgendwie in eben einer Umwelt überleben, die nicht für Menschen gemacht ist. Das hätte genauso gut im Weltall spielen können. Und es ist cool, dass es da unter Wasser spielt, aber es hat so viele Parallelen zu irgendwelchen Cyberfilmen und vielleicht hatte ich deswegen auch mal Spaß damit.
Mhm. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, es wirkte nicht übertrieben dramatisch. Also das hat man ja manchmal bei so bestimmten Sci-Fi-Filmen, wo man dann denkt, oh mein Gott, Pathos, ja, also jetzt retten wir nochmal schnell das Universum oder die Welt oder was auch immer. Und das ist einfach eine kleine Geschichte, die sich abgespielt hat, während alle anderen Menschen da draußen irgendwie andere Dinge gemacht haben. Und ich habe zum Beispiel von dieser Story vorher noch nie was gehört. Und da war ich auch sehr überrascht, weil das ist ja damals, muss ja um die Welt gegangen sein. Es ist ja unglaublich eigentlich, wenn man sich das überlegt, dass das auf einer wahren Tatsache beruht. Und ich habe das gesehen und dachte, warum habe ich davon nichts mitbekommen damals? Also deswegen, ist das Wahnsinn. Weil einfach das, glaube ich, so ein Themengebiet ist oder ja, wo die Leute irgendwie so Schulter zucken und sagen, na gut, dann lassen halt tauchen gehen. Weißt du, so.
Meine Frage an euch beiden Trekkies, gibt es bei den Tiefseetauchern auch Redshirts?
Ich glaube, meinst du irgendwie ins Feuer reinwerfen und schon reinkommen, wenn er gefressen wird, dann geht's woanders hin, oder?
Ja, so ungefähr. Ja, aber was Britt-Marie sagt, kann ich wirklich vollends unterschreiben. Das Schöne an dem Film ist, dass der natürlich eine Grunddramatik hat, aber übertreibt es nie. Er bleibt immer sehr geerdet oder ja, auf dem Meeresboden geerdet, sagen wir mal so.
Stark.
Aber übertreib nicht. Du hast natürlich so die klassischen Tropen, die da drin sind, wie zum Beispiel die Frau, die sich Sorgen macht. Ne? Und das ist zwischen den Kollegen so ein bisschen, nicht Krise, aber es gibt so Reibungspunkte, wo der Film auch nicht so richtig klar macht, warum der Chris und sein Partner Dave, gespielt von Simu Liu, sich jetzt nicht so, also die hassen sich nicht, aber du merkst halt schon, da gibt es halt Reibungspunkte. Ne? Alles okay, aber mich hat es wirklich gefreut, dass der Film dramaturgisch auf sehr festen und sehr soliden Bahnen unterwegs ist. Und es gibt natürlich so Ausbrüche, aber er bleibt nie, also er versucht die Übertreibung wirklich auszugrenzen. Das hat mir in dem Fall wirklich viel Freude bereitet, weil so kann es sich halt vollkommen so auf diese professionelle Welt auch drauf einlassen, weil im Prinzip kann man den Film auch so beschreiben, Männer und Frauen, die Profis in ihrem Job sind, versuchen 90 oder 60 Minuten lang jemanden das Leben zu retten.
Ja.
Und das macht Spaß.
Und ich finde auch einfach, also man merkt, wie es zwischen diesen Leuten einfach menschelt. Also man ist halt auf 5 Quadratmeter gefühlt, zu dritt irgendwie eingesperrt. Und klar, kommst du da mit Leuten besser aus und nicht ganz so gut aus, und trotzdem, weil es eben alles Profis sind, arrangierst du dich irgendwie und machst es dann halt einfach. Weil das ist halt nun mal deren Job. Und dass du dir da auf 5 Quadratmeter bei dem Arsch gehst, ist aber auch irgendwie klar, weil das ist halt nicht dafür gemacht, da für längere Zeit irgendwie zu leben oder dass es einem dort irgendwie bequem ist, sagen wir so.
Das ist aber auch genau das, was du sagst. Das sind halt einfach Leute, die machen ihre Arbeit, die sind an einem Arbeitsplatz und benehmen sich professionell. Ich muss nicht mit allen meinen Kollegen gut Freund sein. Das ist hier genauso. Man muss professionell auf professioneller Ebene gut miteinander klarkommen und das ist auch der Fall. Und deswegen ist da nicht so viel Pathos drin. Ne? Ich kann mir nämlich auch vorstellen, man hätte das ja auch komplett anders aufziehen können und hätte dann irgendwie aus dieser Crew, die da zusammen eingefasst ist in dieser Dose quasi, hätte man ja auch ein riesen Ding draus machen können, so von wegen, oh mein Gott, jetzt müssen wir ihr Leben retten, oh mein Gott, meine Heimat und whatever, ja, aber nein, das sind halt einfach Leute, die machen ihre Arbeit und die behandeln ihre Leute, die da mit ihnen drin sind, halt als Kollegen, ja, und du hast schon gesagt, Simulu und Finn Cole als Chris und Dave und natürlich Woody Harrelson als Duncan, also der alte Haudegen, der schon etliche Tauchgänge hinter sich gebracht hat und jetzt mehr oder minder in die Rente gezwungen wird, fand ich auch sehr spannend, weil da offensichtlich klar gemacht wird, dass das ein Job ist, den du natürlich nicht auf lange Sicht machst normalerweise, also ich glaube, du hast da ein recht frühes Rentenalter und selbst wenn du noch weitermachen wollen würdest, so wie ja der Charakter Duncan das ja machen möchte, ist dann die Chefetage, die dann sagt, ja, also vielleicht wäre es dann doch ein bisschen besser mit ein paar jungen, fitten Leuten. Ja. Hm. Und hier sieht man aber, und das fand ich dann noch sehr schön, so als Gegenaspekt, dass Duncan Ellog, also Woody Harrelson in seiner Rolle, dass der Alte mit der Erfahrung, die er halt über die Jahre gesammelt hat, hier doch ein sehr wertvolles Puzzleteil in dieser Rettungsmission dann war. Gut, Simulu, also Dave hat auch Erfahrung, aber ich glaube, wenn da nur ganz junge Haudegen irgendwie gesessen hätten in dieser Kapsel zusammen, dann wäre das vielleicht anders ausgegangen, ja?
Definitiv, ja. Man muss aber halt auch sagen, finde ich, darstellerisch, finde ich, reißt der Film jetzt keine Bäume aus, aber es ist okay, weil zum einen Finn Cole hat die meiste Zeit diesen Taucheranzug anhat. Da ist es mit der Gestik und Mimik ein bisschen schwierig, gebe ich zu. Ja. Und ansonsten, ja, das ist alles okay, darstellerisch. Ich
kaufe denen ab, dass sie Angst um ihn haben, aber es ist auch, also es ist halt alles diese, nachdem es halt auch so professionell ist, glaube ich, gibt es auch nicht viel Platz für Gefühle, wenn du dort Gefühle zulässt, dann kriegst du in Panik und dann wird das gar nichts mehr dort. Also, aber ich fand den, also ja, wie du meinst, der war okay darstellerisch, aber.
Also wir haben ja jetzt schon gespoilert und haben im Grunde gesagt, dass derjenige, der gerettet werden soll, ja auch gerettet wird. Und das war ja auch tatsächlich so. Und das Wunder sozusagen an der ganzen Geschichte ist ja, dass er, waren es 16 Minuten? Oder ich
27.
weiß
30
Minuten,
oder?
27, danke, oh Gott. Nochmal, also dass er 27 Minuten lang ohne, also mehr oder minder ohne Sauerstoff ausgekommen ist. Er hat also quasi nur eine gewisse Zeit lang Sauerstoff gehabt. Dann war der Punkt, wo der Sauerstoff leer war und dann stirbt man im Grunde. So. Und er hat dann aber noch 27 Minuten quasi länger überlebt. Als sie ihn dann nämlich rausgezogen haben, sind sie davon ausgegangen, dass sie eine Leiche bargen. Und dann stellte sich eben raus, nein, er lebte noch. Und das zweite große Wunder war dann, er lebte nicht nur, sondern er war offensichtlich auch nicht gehirntot. Also das heißt, das Gehirn hat noch normal funktioniert. Was ja auch, weil normalerweise ohne Sauerstoff man ja dann auch eben entsprechend Schädigungen und so weiter zurückbehalten kann. Und das ist ein Riesenwunder. Und was ich hier halt ganz interessant fand, und vielleicht ging euch das ähnlich, dass ich dann am Ende da so da saß und dachte, ja, und warum war das jetzt so?
Ja.
Also ich hätte gerne noch eine Erklärung bekommen, aber es ist de facto tatsächlich so, ich habe ja dann mich eine Runde durchgegoogelt, dass man halt bis heute einfach nicht weiß, warum. Also die ganzen Leute, die das untersucht haben, die das auch heute noch untersuchen, vermuten, dass hier halt wirklich, ich sag mal, mit dem Glück, dem einzigartigen Glück des Dummen, ja, hat hier eine Kombination von wahrscheinlich Temperatur, also die Kälte plus eben der Druck plus eben diverse andere Dinge. Also da muss so eine ideale Kurve gewesen sein, die dazu geführt hat, dass der Körper halt einfach so weit runtergefahren ist, dass er überleben konnte. Und man weiß aber nicht genau, warum. Und das finde ich auch, also ich finde das alles hochfaszinierend, muss ich euch ganz ehrlich sagen.
Ja, du schreibst mich genauso. Ich war auch so, okay, ich will wissen, warum. Und dann versucht er ganz kurz so zu erklären, was da die glauben, warum das so ist. Aber ich war auch so, gibt's da keine richtige Erklärung? Also weiß man nicht warum und anscheinend nein, das fuchst mich, weil ich will wissen, wie das passiert ist. Mhm.
Aber das wollte der Film gar nicht am Ende. Also der wollte das gar nicht erklären.
Nein,
der
kann es auch gar nicht erklären.
Also, ja, und der hat sich aber auch absichtlich dazu entschieden, einfach keine Erklärung zu geben, sondern an dem Punkt, es gibt so ein Outro quasi, genau, wo dann halt noch gesagt wird, in so zwei Zeilen quasi, ja, man kann es sich nicht erklären oder so, aber die Geschichte wird halt nicht onscreen erzählt, sondern die entscheiden sich aktiv dafür, an dem Punkt quasi auszusetzen, an dem er dann gerettet ist und mit seiner Partnerin wieder zusammenkommt, so als große Wiedervereinigung. Und dann ist wirklich ein Cut. Und das finde ich natürlich aber auch eine bewusste Entscheidung hier in diesem Zusammenhang, weil der Film geht eben nicht um die Frage, warum, sondern der Film geht einfach um diese Rettungsmission. Und das ist halt abgeschlossen an dem Punkt.
Ja, das finde ich auch gut so, aber für mich, also ich habe mich danach auch durchgegoogelt und ich einfach für meine Neugier fuchst es mich, dass man nicht weiß, warum das so ist. Und ich hätte gern das gegoogelt und dann hätte ich gern eine Erklärung bekommen, warum das funktioniert, also warum er überlebt hat, da wäre ich auch zufrieden gewesen. Aber das passiert leider nicht und das nervt mich, weil das ist diese Neugier in mir, die jetzt nicht gestillt ist.
Fandet ihr, der Film hat sich am Anfang ja wirklich viel Zeit genommen, um so diese ganzen technischen Geschichten und so weiter ein bisschen zu beleuchten. Fandet ihr, dass dann die zweite Hälfte des Films zu schnell vor sich vonstatten gegangen ist, weil ja dann der eigentliche Unfall mit der Rettung dann, das ging ja verhältnismäßig zügig.
Ich fand es echt ganz gut, weil am Anfang, du hast ja komplett in diese fremde Welt reingestoßen, und sobald ich das Gefühl hatte, ich verstehe jetzt ungefähr, was da los ist, dann ging es halt richtig los und er hatte ein, ich möchte sagen, gesundes Tempo. Ich empfand ihn nicht als besonders rasant, aber ich empfand ihn jetzt auch nicht als langsam. Also er war sehr konzentriert erzählt. Er hat nur das erzählt, was er erzählen wollte, hat sich auf die wesentlichen Sachen konzentriert und das hat dazu geführt, dass der Film für mich halt wirklich keine Längen hatte und ich fand das genau richtig.
Ich meine, er ging insgesamt ja auch nur eine Stunde 30 ungefähr, Stunde 33, also es ist jetzt für einen Kinofilm auch nicht so lang, wo ich aber immer ganz erleichtert bin, weil ich bin ja ein Fan von, ich sag mal, alten Kinofilmzeiten, also 1,45 bin ich glücklich mit. Ich brauche keine 2 Stunden 10, 2 Stunden 30 und das hat diesem Film auch gut getan.
Ja, aber also ich finde schon, der zieht dann schon an in der zweiten Hälfte, aber das macht das, glaube ich, noch intensiver, wenn man dann wirklich merkt, was für einem Zeitdruck die auch sind, dass sie ihn in einer halbwegs vernünftigen Zeit bergen können. Und hat schon funktioniert. Und ja, ich glaube, mehr Zeit hätte ihm auch nicht gut dann.
Und findet ihr, also ich tut mir leid, wenn ich jetzt hier lauter Fragen stelle, aber findet ihr, weil es ist ja der erste Film von diesem Regisseur, also der erste große Spielfilm, ist ihm das gelungen?
Oh,
Ist es ein guter Einstieg?
Also,
willst du von dem nochmal was gucken?
Also ich gucke ja eh im Prinzip fast alles. Ich würde jetzt, glaube ich, es von der Thematik seines nächsten Films abhängig machen, weil er es jetzt mit Last Breath halt gut geschafft hat, so das, was er im Dokumentarfilm gemacht hat, zu übertragen auf einen Spielfilm. Also wie ich schon sagte, der Film wirkt teilweise ja wirklich sehr dokumentarisch. Ich weiß, deswegen würde ich jetzt noch nicht unterschreiben wollen, dass dieser Alex Parkinson jetzt irgendwie die Taufe zum Spielfilmregisseur geschafft hat, weil dafür ist er in einem Ort unterwegs noch, wo er sich noch zu gut auskennt mit seinem Dokumentarfilm.
Mhm. Ja, das ist ein interessanter Ansatz, eine interessante Frage. Also, ich hatte meinen Spaß damit. Ich glaube, ich würde gerne einen Cypher-Film von ihm sehen jetzt. Ich glaube, das könnte.
Oder aber vielleicht wird er ja auch der Regisseur für so Unterwassergeschichten.
Oder also das, ja.
Der Regisseur, der für irgendwie Action gedacht ist und der Regisseur für die großen Dramen. Und vielleicht haben wir ja einen zukünftigen Wasserspezialisten vor uns. Dann I don't know.
Dann kommt dann Seven-Headed Shark vs. Mega Octopus oder was auch immer.
Oder wir haben einfach, wieder Zeit für ein Remake des Untergangs der Poseidon, ein zweites Remake oder ein drittes Remake.
Oder einfach historische Klassiker und nach Verfrachten unter Wasser. Die Schlacht im Teutoburger Wald unter Wasser. So, fertig. Ne? Was ich noch loswerden möchte, was mir auch noch wichtig ist zu erwähnen, dass der Film wirklich auch sehr schön auf Pathos verzichtet. Also natürlich, die freuen sich, wenn sie ihn retten und das ist dann eine Anspannung da, aber du hast nie das Gefühl, dass sie jetzt so extra, ja, bedeutungsschwanger reden, die Musik wird nicht eingesetzt, um nochmal was nochmal deutlicher zu machen. Das ist, wie gesagt, alles sehr bodenständig und frei von Pathos. Und wenn das ein Film wäre über einen Asteroiden, der auf die Erde zu rast, Wäre das ein Film, der sagen würde, wisst ihr was, wir bringen den Astronauten bei, wie man bohrt. Nicht den Bohrern, wie man ins All fliegt. So kann man, glaube ich, das sehr gut beschreiben.
Ja, also ich finde, das hat die Maria vorher auch schon gesagt, man merkt, dass es kein Army-Film ist. Weil dafür ist zu wenig, also A, zu wenig Amerika-Flaggen natürlich und B, ist er zu wenig eben patriotisch und auch bedeutungsschwanger, weil das merkt man dem schon an, dass der dann einen anderen Ansatz hat und eben nicht den Bauarbeitern das Fliegen beibringt.
Ich fand übrigens sehr, sehr schön, dass mit verhältnismäßig wenig Musik gearbeitet wurde und wenn mit Musik gearbeitet wurde, dann ganz zurückgenommen. Also das hat dem, wie gesagt, sehr, sehr gut getan alles. Ja, also ich würde definitiv mir nochmal einen Film von ihm anschauen und ihm auf jeden Fall eine zweite Chance geben. Ich war jetzt sehr positiv überrascht von diesem Film tatsächlich. Ich habe mir nicht zu viel erwartet. Und aber dann habe ich ja auch natürlich gesehen, klar, Woody Harrelson spielt mit, Simu Liu spielt mit. Den mag ich ja auch sehr, sehr gerne. Da habe ich mich sehr gefreut, dass ich den mal wieder auf dem Bildschirm sehe. Und ja, und das hat irgendwie alles für mich, das war alles stimmig. Ist es das große Meisterwerk? Nein. Aber ist es ein Film, bei dem ich ohne Reue, dass ich für das Kinoticket 10 Euro ausgegeben habe, aus dem Kino rausgehen würde? Ja, definitiv. Also das kann man dann durchaus auch, oder wenn du in der Sneak warst, war es weniger. Aber das kann man auch ausgeben, ohne dass es wehtut. Also dafür ist der Film auf jeden Fall gut genug.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie auch so der perfekte Sneak-Film, weil das ist kein, es ist kein harter Horror, wo das viele nicht mögen, aber es ist auch kein jetzt keine Komödie, wo ja auch viele Leute immer anecken irgendwie, sondern es ist so, ich glaube, der spricht so vor allem so ein Sneak-Publikum, so eine breite Masse an, die alle mit Spaß haben können, weil es so ein Drama-Thriller ein bisschen ist, der nie zu spannend und zu in die horrormäßige Richtung geht, aber auch nicht lang dauert oder das irgendwie langstreckt alles.
Er bedient ja eigentlich die klassischen Hollywood-Blockbuster-Themen. Und das natürlich dann etwas nüchterner. Das sieht man ja aber erst, wenn man im Kinofilm sitzt. Deswegen hoffe ich wirklich, ich wünsche dem wirklich, dass der Erfolg an den Kinokassen hat. Aber ich vermute, dass der so ein bisschen untergehen wird, weil die meisten gar nicht mitbekommen, dass es den überhaupt gibt.
Ja, bei uns läuft er auch schon seit 2,5 Monaten oder so. Also ich bin jetzt vor 3 Monaten oder so in der Fiesmann das nie gesehen. Und ich
kurz
weiß auch
zur,
nicht.
Zur Feststellung, Kathi ist gerade in den Niederlanden, wenn euch fragt. Ja.
Ich weiß auch nicht, wie erfolgreich der war. Also der war dann auch ziemlich schnell, glaube ich, wieder draußen aus den Kinos.
Ja, ich gebe ihm auch keine großen Chancen. Es liegt nicht am Film, es liegt einfach, weil so eine Art von, ich meine, wie willst du den bewerben? Ich sehe auch relativ wenig Werbung. Gut, wir haben noch knapp fast einen Monat, bis der bei uns startet in Deutschland am 8. Mai. Aber ich wünsche ihm alles Gute und Erfolg. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn die noch vielleicht hier und da in der Sneak zeigen, dass vielleicht so zu Mund-zu-Mund-Propaganda da ein bisschen was passiert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich an den Kinokassen groß was reißen wird. Vor allem, weil er halt hierzulande auch startet in einem Zeitraum zwischen Marvel's The Thunderbolts und den Lilo & Stitch Remake. Also deswegen kann ich es mir nicht vorstellen. Aber er könnte zumindest die Leute ins Kino locken, die eben keinen Bock mehr haben auf das ewig Gleiche von Disney und solchen und anderen IPs. Das ist nämlich ein im besten Sinne klassischer Film, der erzählt dir in 90 Minuten seine Handlung. Du hast danach natürlich noch Fragen, aber diese Fragen, die du hast, die sind interessant und die gehören auch dazu. Und die Hauptfrage ist natürlich, wie konnte er das überleben? Und du wirst halt darauf keine richtige Antwort finden, denn wie Brettmann ja auch schon sagte, es gibt halt die Vermutung, woran es liegen könnte, aber so richtig stichhaltige Ergebnisse gibt es halt nicht. Und da kann man auch wieder argumentieren, vielleicht war es einfach nur ein Wunder. Und Wunder sind doch auch was Schönes.
Ich habe gerade noch nachgeschaut, also Quelle Wikipedia hier. Aber der hat ein Budget von 23,8 Millionen Dollar und hat im Box Office 23,1 Millionen eingespielt. Der wird zumindest seine Produktionskosten wieder reinkriegen.
Ja, das ist auf
jeden Fall. Ja, und ich meine, ganz ehrlich, Woody Harrelson und also die Schauspieler, die hier die Hauptrollen haben, es sind noch mehr dabei natürlich, die man kennt. Aber Woody Harrelson, Simu Liu und Finn Cole, das sind alles, also Finn Cole kannte ich jetzt nun nicht wirklich, aber die ersten beiden, das sind ja auch wirklich Namen. Also die haben ja auch große Blockbuster schon mehr als bedient, ja. Und deswegen wundert mich, also da hat man sich vielleicht auch ein bisschen erhofft, dass die noch Leute irgendwie mit ins Kino ziehen oder so. Aber ich setze auf Mundpropaganda. Also das ist, finde ich, so ein Film, der durch Mundpropaganda vielleicht tatsächlich nochmal irgendwie so einen Hype bekommen könnte. Aber ja, einfach weil es mal was anderes ist. Alle, die irgendwie so diese Blockbuster-Hollywood-Movies mögen, bekommen eigentlich was für ihr Geld, aber das eben mit einem Twist, weil es in einer Gegend spielt, eben unter Wasser, Tiefsee etc., die, glaube ich, die meisten Leute gar nicht kennen oder auch nur so rudimentär irgendwie. Ja. Und das ist halt ganz cool. Ja.
Ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber ich glaube, ich bin durch mit meinem Latein. Ja. Wir können gerne zum Fazit kommen.
Jo.
Ja,
gerne.
Gut. Dann, man sagt hier mal Ladies first, aber weil ihr in der Übermacht seid, mache ich mal den Anfang und ich sage, das war ein wirklich gutes Survival-Drama. Das ist ein kompakter Film, der ist gut erzählt, der ist inszenatorisch, hat ja ein paar sehr interessante Facetten, gerade halt eben, wenn es darum geht, das Dokumentarische einzubringen, hat aber auch ein paar echt starke Unterwasserszenen. Allgemein muss man sagen, die Unterwasserszenen sind echt bockstark, da haben sie auch einen extra Kameramann für engagiert, das merkt man auch. Man merkt auch, dass der Alex Parkinson auch da, glaube ich, auch eine gewisse Routine hat. Und von daher, 8. Mai, wenn euch der Film interessiert, geht da bitte ins Kino. Das wird sich bestimmt für euch lohnen, wenn ihr dafür empfänglich seid. Britt-Marie, wie ist es bei dir?
Ich habe jetzt quasi schon dreimal meinen Fazit gegeben, deswegen mache ich es jetzt kurz. Ich mochte ihn und ich möchte ihn sehr gerne weiterempfehlen und ich fand ihn gut.
Ja, also ich war in der Sneak, habe nichts erwartet, wurde sehr positiv überrascht und wenn man, so wie ich, auch gar keinen Bock auf Marvel hat, dann ist das vielleicht eine gute Alternative.
Ja. Gut, dann danke ich euch fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes und Kommentare gibt. Wir haben auch einen Discord-Community-Server. Schaut doch mal einfach in den Shownotes, da findet ihr einen Link und der führt euch genau dorthin. Da könnt ihr uns Feedback geben oder mit uns und anderen über Filme, Serien, Comics und was weiß ich, reden oder Games. Ach, alles Mögliche, was das Herz begehrt. Und ja, ich würde sagen, die Britt-Marie sagt tschüss, dann sagt die Kathi tschüss und dann werde ich versuchen, die 27 Minuten ohne Sauerstoff zu schlagen. Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.